Deutschlandfunk, kontrovers.
Heute mit Stefan Heinlein. Willkommen zu unserem Journal am Vormittag. Schön, dass Sie dabei sind. Wer in Paris, Brüssel, Wien oder Madrid unterwegs ist, kennt das Bild. Junge Hipster, Geschäftsleute im Anzug oder Schüler auf dem Weg zum Unterricht. Mobil auf zwei Rädern, leise, abgasfrei und flott unterwegs. Die E-Scooter oder auf Deutsch kleine Elektro-Tretroller mit Motor sind in vielen europäischen Großstädten bereits eine Selbstverständlichkeit. Eine umweltfreundliche Alternative zum Auto, preiswerter und meist bequemer als Bus oder Bahn. Auch in Deutschland sollen E-Scooter als Kurzstreckenalternative demnächst anrollen, so will es das Bundesverkehrsministerium. Langsame E-Roller unter 12 Stundenkilometern sollen Gehwege nutzen können, flottere Gefährte dagegen die Radwege. Doch im Bundesrat gibt es Sicherheitsbedenken. Auch manche Verkehrsexperten und Fußgängervertreter warnen vor den neuen Gefährten, vor neuen Gefahren für Kinder oder ältere Menschen. Es werde zu eng auf unseren Bürgersteigen, so die Warnung. Neue Mobilität in den Städten, E-Roller, E-Bikes, E-Boards, was rollt da auf uns zu? Das ist unser Thema heute Vormittag hier in unserer Sendung Kontrovers. Darüber wollen wir bis 11:30 mit Ihnen reden, diskutieren und dazu haben wir Gäste eingeladen. In unserem Berliner Hauptstadtstudio begrüße ich die FDP-Politikerin Daniela Kluckert, stellvertretende Vorsitzende des Bundestags Verkehrsausschusses. Guten Tag, Frau Kluckert.
Guten Tag.
Und ebenfalls in Berlin Annika Minken vom Ökologischen Verkehrsclub Deutschland, VCD. Guten Tag, Frau Minken.
Ja, hallo.
Und für die CDU im Bundestag sitzt Christoph Bloss, ebenfalls Mitglied im Verkehrsausschuss. Guten Tag, Herr Bloss, nach Berlin.
Schönen guten Morgen.
Die Sendung lebt von Ihren Fragen, Ihren Anregungen. Rufen Sie uns jetzt an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Wir sind für Sie erreichbar. Oder schreiben Sie uns eine Mail, kontrovers@deutschlandfunk.de. Bereits heute Morgen haben uns viele, viele Hörerinnen und Hörer erreicht und uns ihre Meinung auf unseren Anrufbeantworter gesprochen.
Schneider aus Köln. Ich halte die ganzen E-Geräte für den Straßenverkehr nichts anderes als für hedonistischen Elektronippes.
Ja, hier ist Wutzdorf aus Lorsch. Bezüglich E-Roller möchte ich darauf aufmerksam machen, dass die dreimal so schnell sind wie Fußgänger und trotzdem auf dem Bürgersteig fahren dürfen. Das geht nicht.
Meier, Nörderstedt. Ich denke, E-Roller haben auf dem Gehweg nichts zu suchen, es sei denn, der Gehweg ist auch für Radfahrer erlaubt.
Diese Erfindungen sind im Grunde zu begrüßen, weil sie eine Bewegung weg vom Auto hin zu individueller und langsamerer Mobilität bedeuten, sagt Thomas Schöppel in Kiel.
Dirk Meier, ich rufe aus Berlin an. Grundsätzlich stehe ich einer neuen Umstrukturierung des Verkehrs sehr offen gegenüber und halte ihn auch für notwendig. Ich denke aber, dass es falsch ist, dass man diesen Umbau auf Kosten der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer vornehmen soll, die ohnehin A, schon zum Klimaschutz beitragen, nämlich die Radfahrer und die Fußgänger, und B, diejenigen sind, die im Verkehrsraum den wenigsten Platz einnehmen.
Guten Morgen, mein Name ist Luca, ich wohne in Hemsbach. Alle diese E-Sachen brauchen Batterien, brauchen Lithium-Batterien und damit auch die Zerstörung von Regionen in die Welt, wo diese Lithium extrahiert werden.
Mein Name ist Peter Pöhner, Stuttgart. Also ich halte dies für völlig absurd mit diesen E-Rollern. Ich fahre seit 18 Jahren Elektrofahrrad und sehe, was sich abspielt in der Großstadt Stuttgart. Die Leute mit Smartphone, Kopfhörer, die achten ja überhaupt nicht mehr auf den Verkehr.
Ja, guten Morgen. Hier ist Frau Otte aus Nürnberg. Im Übrigen verstehe ich die ganze Diskussion nicht, da viele Menschen ohnehin unter Bewegungsmangel leiden und dadurch unter Übergewicht.
Ja, mein Name ist Christian Krohn aus Berlin. Ich bin dafür, diese Geräte alle ohne Motor zu fahren. Ist ressourcenschonender und auf jeden Fall auch sehr viel gesünder und besser kontrollierbar, besser für die Umwelt.
Soweit einige der Stimmen, die uns heute Morgen bereits erreicht haben. Und bevor wir einige der Fragen und Anregungen unserer Hörerinnen und Hörer aufnehmen, vielleicht zunächst ein paar Aufwärmfragen in die Runde. Frau Kluckert, wie kommen Sie jeden Morgen zu Ihrer Arbeit? Auto, öffentlicher Nahverkehr oder Fahrrad?
Ich wohne in Berlin und nutze sehr gerne den öffentlichen Nahverkehr, aber nutze auch andere Mobilitätsformen, vom Auto bis zum Fahrrad und alles, was es so gibt.
Und Frau Minken, ich vermute mit dem Fahrrad.
Ja, auch. Wenn das Wetter im Winter sehr, sehr kalt ist, dann nehme ich auch gerne die U-Bahn und das Fahrrad zusammen. Also ich brauche immer erstmal die erste Meile mit dem Fahrrad auf jeden Fall.
Und Herr Bloß, was bevorzugen Sie als Fortbewegungsmittel in der Hauptstadt in Berlin?
Ich gehe gern zu Fuß und nutze auch gern den öffentlichen Nahverkehr.
So, und wer von Ihnen hat schon einmal diesen hedonistischen Elektro-Nippes ausprobiert, wie Herr Schneider aus Köln es formuliert hat? Wer hat schon einmal ein E-Tretroller ausprobiert und wie waren die Erfahrungen?
Also ich habe schon mehrmals diese E-Scooter ausprobiert und bin begeisterte Fahrerin davon und freue mich, wenn sie endlich auf deutschen Straßen zugelassen werden.
Wie sieht es ansonsten aus, Herr Bloß?
Ich habe sie auch schon mal getestet und jeder, der mal auf so einem Gerät stand, der ist danach begeistert. Und es wird sicherlich viele geben, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die das Auto stehen lassen und in Zukunft die erste oder letzte Meile auf dem Weg zur U-Bahn-Station beispielsweise mit einem Elektro-Kleinstfahrzeug nehmen.
Hm. Frau Minken, wo sehen Sie das Potenzial dieser Fahrzeuge, der E-Roller?
Ja, Herr Bloß hat es ja auch gerade schon angesprochen, dass wir das genau da sehen oder da uns hoffen, dass mehr Menschen umsteigen vom Auto auf den öffentlichen, wenn sie bequem zur Haltestelle kommen.
Hm. Ja?
Ja, ich wollte nur sagen, dass wir das hoffen, dass sich nicht das im Kurzstreckenbereich verlagert. Also da gab es ja jetzt auch einige Hörerinnen und Hörer, die das angemerkt haben. Also dann ist es halt natürlich nicht mehr so effizient, wenn das vom Fuß oder vom Rad weg verlagert wird.
Deutschland ist in Sachen E-Scooter ja eher ein Nachzügler. In anderen europäischen Städten ist man bereits weiter. Dort sind sie zugelassen. Herr Mollner schreibt, oder Frau Mollner, das ist nicht ganz klar, aus Augsburg, könnte man das Thema E-Roller, und damit sind wir ja schon beim Thema, nicht EU-weit einheitlich regeln, gleiche Regeln wie in Paris oder Wien. Warum macht es Deutschland so speziell?
Es gibt ja bisher auch keine einheitliche europäische Regelung. Zum Beispiel in Großbritannien sind sie gar nicht erlaubt. In anderen Großstädten gibt es sehr liberale Haltung. Und deswegen haben wir in Deutschland auch die Aufgabe, eine eigene Gesetzgebung dafür zu initiieren. Langfristig halte ich es aber durchaus für sinnvoll, wenn wir da zu einer einheitlichen europäischen Regelung kämen.
Nun, Herr Bloß, wenn es nach Andreas Scheuer geht, dem CSU-Verkehrsminister, sollen die E-Roller im Sommer ja auch bei uns rollen, allerdings unter strengeren Auflagen als in vielen anderen europäischen Ländern. Warum, Herr Bloß, brauchen wir denn strengere Regelungen, mehr Regelungen als in weiten Teilen der EU?
Ja, bei der ganzen Zulassungsgenehmigung befinden wir uns immer in einem Spannungsfeld zwischen einer möglichst unbürokratischen Lösung und auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch den Blick auf die Verkehrssicherheit. Das haben wir ja eben auch von einigen Zuhörern schon gehört, dass sich viele auch Sorgen machen, dass die Elektro-Kleinstfahrzeuge sie auf Gehwegen gefährden würden oder den Verkehr in Zukunft unruhiger ablaufen lassen. Und deswegen spielt auch die Verkehrssicherheit für das Bundesverkehrsministerium, aber auch für uns als CDU-CSU-Fraktion eine große Rolle. Und wir haben jetzt einen Entwurf vorgelegt, mit dem wir finden, dass der zum einen unbürokratisch ist, aber zum anderen auch den Sicherheitsbedenken Rechnung trägt.
Frau Kluckert, was halten Sie von den Scheuer-Plänen? Zu bürokratisch, zu eng gefasst?
Ja, Sie haben eine völlig falsche Herangehensweise. Man müsste einfach mal gucken, wie sind denn diese E-Scooter eigentlich aufgebaut und welche Nutzergruppen werden diese nutzen. Und deswegen sagen wir, wir müssten E-Scooter wie Fahrräder behandeln und dann natürlich auch weg vom Bürgersteig, weil das ist völlig richtig. Und dann andere Fahrzeuge dementsprechend wie Fußgänger oder Inline-Skates oder eben wie schnellere, wie Mofa-Fahrzeuge dann klassifizieren. Aber ich will noch einmal zurückkommen zur europäischen Lösung. Das muss im deutschen Recht auch gelöst werden. Aber was völlig richtig ist, was der Herr Mollner angesprochen hat, es ist nicht einzusehen, dass in allen Ländern um uns herum, die auch hohe Standards haben, viel schneller diese Fahrzeuge auf die Straße gebracht werden und nur wir ein bürokratisches Monstrum schaffen, was auch gar keine Innovation in der Zukunft zulässt, sondern dann jetzt sagt, so sehen sie aus und so müssen sie auch in Zukunft aussehen. Deswegen hätten wir uns viel mehr Flexibilität anhand von Nutzergruppen gewünscht, was dann auch tatsächlich praktisch gewesen wäre.
Frau Minken, was halten Sie von den Scheuer-Vorschlägen, von den Vorschlägen des Bundesverkehrsministeriums?
Na, wir würden es begrüßen, wenn es nur eine Kategorie gäbe. Also das war ja der erste Entwurf, sah das auch so vor, dass man ab 12 bis 20 dann diese Fahrzeuge auf den Radwegen oder auf der Infrastruktur des Rads fahren lässt. Und das ist aufgrund der ähnlichen Geschwindigkeit noch unproblematisch. Dass jetzt eine zweite Kategorie geschaffen wurde für 6 bis 12 km/h, die dann auf den Fußverkehrsflächen geführt werden soll, halten wir für sehr problematisch.
Vielleicht kann ich in diesem Zusammenhang eine Mail zitieren von Uli Sauer. Er ist grundsätzlich für E-Scooter, wenn sie auf Radwegen fahren. Dagegen hat er aber einen Horror davor. Und jetzt Zitat: Wenn sie erst einmal grundsätzlich das Recht bekämen, auf Fußwegen zu fahren, denn Fußgänger würden so ein weiteres Mal zu Slalomstangen degradiert, Frau Kluckert. Wollen Sie Fußgänger zu Slalomstangen machen?
Nein, natürlich nicht. Das möchte niemand. Aber nochmal, diese E-Scooter gehören nicht auf den Gehweg, sie gehören auf die Straße und deswegen sollten sie wie Fahrräder behandelt werden. Und dann müssten sie eben auch entweder den Fahrradweg oder die Straße verwenden. Und ich kann die Sorge verstehen, die damit einhergeht, dass dann die E-Scooter auf dem Gehsteig flitzen und man es am Ende sowieso nicht kontrollieren kann, ob sie 12, 13 oder 20 km/h fahren. Deswegen kann ich da Herrn Sauers Befürchtung durchaus nachvollziehen und würde auch sagen, die E-Scooter, die gehören auf die Straße.
Und wenn uns Ulrich Holz schreibt, er sagt, zu den Kampfradlern brauchen wir nicht zusätzlich Kampfscooter. Paris und Wien ziehen die Notbremse, nur hierzulande fördert man diesen Quatsch. Ist das ein Horrorszenario, Kampfscooter, oder ist das tatsächlich eine Gefahr? Frage in die Runde.
Also man sieht ja bei den ganzen Diskussion und auch bei den Wortmeldungen Ihrer Zuhörer, dass es immer irgendwo Konflikte gibt. Nicht? Irgendwo sind Radfahrer dagegen, auf der anderen Seite dann Fußgänger. Und wenn man die E-Scooter jetzt alle nur auf die Straße schicken würde, dann würden sich zu Recht viele Autofahrer beschweren, wenn sie auf einmal hinter 10 Kilometer schnellen Elektrokleinstfahrzeugen fahren müssten. Und deswegen muss man bei der ganzen Zulassung kompromissbereit sein. Ich möchte nochmal daran erinnern, die sehr, sehr langsamen Elektrokleinstfahrzeuge, die sollen ja auf die Gehwege kommen. Das heißt, die sind kaum schneller als Fußgänger oder nur minimal. Und die Elektrokleinstfahrzeuge, die etwas schneller sind, die sollen nach Möglichkeit auf die Radwege. Wir dürfen aber eins auch bei der ganzen Diskussion nicht vergessen, nämlich, dass es häufig keine Radwege gibt. Das heißt, wenn man jetzt sagen würde, alle sollen auf die Straße oder nur noch auf Radwege, dann würde das bedeuten, dass wir den Verkehr gerade im Straßenraum enorm verlangsamen würden. Und das kann nicht im Interesse der Nutzer sein, die mit dem Bus fahren, die ein Auto nehmen, weil dann der Verkehr stocken würde. Und deswegen finde ich diesen Kompromiss sehr gelungen. Einen weiteren Punkt möchte ich nochmal hinzufügen, mit Blick auf viele Bedenken und Ängste, die ich absolut nachvollziehen kann. Aber die ganze Zulassungsverordnung wird ja nach einer gewissen Zeit evaluiert. Das heißt, wenn man jetzt feststellen sollte, es käme zu enormen Konflikten zwischen Fußgängern und den Nutzern der Elektrokleinstfahrzeuge, dann würde man natürlich die Verordnung auch wieder anpassen. Und umgekehrt, wenn man feststellt, ach, es wäre viel sinnvoller, die Elektrokleinstfahrzeuge alle auf die Radwege zu schicken, dann würde man das in Zukunft auch so ändern. Das heißt, ich plädiere jetzt dafür, erst einmal loszulegen, das Ganze nicht wieder jetzt über Monate oder sogar Jahre zu verzögern und dann nach 2, 3 Jahren das Ganze zu evaluieren und dann nochmal mit Blick auch auf die Verkehrssicherheit gegebenenfalls anzupassen.
Frau Minken, sollten wir tatsächlich jetzt erstmal loslegen oder darauf warten, dass unsere Städte, unsere Großstädte umgebaut werden, eben mit mehr Fahrrädern, Fahrradwegen, mit mehr Platz für diese ganze neue Flut an E-Bikes und E-Scootern?
Na, ganz grundsätzlich zeigt sich ja in dieser Diskussion auch die Enge, die wir haben. Es wird halt immer enger auf unseren Straßen, immer enger auf den Fuß- und Radverkehrsflächen. Das führt dann eben zu auch diesen Aggressionen oder zu diesem Fehlverhalten. Und natürlich könnte man jetzt sagen, wir lassen es jetzt einfach so zu und dann sehen wir, was passiert. Wird sich schon alles so richten. Natürlich ist das auch eine Möglichkeit, diesen Druck dann zu nutzen für mehr Platz für umweltverträgliche Mobilitätsformen. Daran sehe ich, dass da geht kein Weg dran vorbei. Also, dass wir mehr Platz für den Fuß- und Radverkehrsbereich brauchen, wenn wir da jetzt noch eine weitere oder zwei weitere Kategorien dazu packen.
Und an der Diskussion beteiligen möchte sich jetzt Herr Nossek aus Karlsruhe. Ich grüße Sie, Herr Nossek.
Ja, grüß Gott.
Ihre Frage, Ihre Anregung.
Also ich muss Folgendes bemerken. Schon heute fahren unverhältnismäßig viele Radfahrer auf den Gehwegen, obwohl dafür gar keine Notwendigkeit besteht. Und die Fußgänger sind permanent durch die schon durch die Radfahrer gefährdet. Und wenn zusätzlich noch diese E-Roller auf den Fußweg kommen, sind die Fußgänger gejagte Leute, die immer aufpassen müssen, dass nicht irgendein Verkehrsraudi sie anfährt. Ja, wie soll man dann praktisch gefahrlos durch die Straßen laufen, wo man immer wieder achten muss, dass man nicht angefahren wird. Und die Sache ist ja noch deswegen schlimm. Diese E-Roller haben ja keine Lampen und machen sich ja dann bei Dunkelheit nicht bemerkbar. Und bei denen spielt ja immer der Kick eine Rolle, besonders schnell zu sein, womöglich mit den Radfahrern zu konkurrieren. Also ich bin ein absoluter Gegner davon, dass diese mobilen Fahrzeuge auf dem Gehweg sind.
Wer möchte Herrn Nossek aus Karlsruhe antworten?
Also ist es so, dass Sie hatten ja gesagt, dass die Nutzung von Gehwegen schon heute für Fahrräder, dass sie sie nutzen. Und das ist problematisch, ja. Und da müssen wir uns auch anschauen, warum das so ist. Das ist teilweise deswegen so, weil die Straße eben sehr unsicher ist für Fahrradfahrer. Es ist aber auch deswegen so, weil die Straßen häufig gar nicht für Fahrräder ausgelegt sind. Wenn Sie zum Beispiel Kopfsteinpflaster nehmen, da kann man als Fahrradfahrer kaum drauf fahren. Deswegen müssen wir insgesamt auch die Situation für die Fahrradwege oder für die Fahrradfahrer verbessern. Und da muss sich der Bund auch deutlich mehr engagieren, als er das jetzt tut, und mehr Geld zur Verfügung stellen als jetzt. Was ich aber auch noch mal sagen möchte dazu ist, wir sehen in Städten wie Wien oder Paris, dass eben diese Ängste, die da sind und berechtigt da sind, völlig berechtigt da sind, am Ende sich nicht durchsetzen im Sinne, dass es tatsächlich zu einem Kampf auf der Straße kommt, sondern wir sehen ein sehr harmonisches Miteinander in den allermeisten Fällen in den Städten. Und deswegen bin ich auch dafür, dass man jetzt mal zulässt eben, klug zulässt und das dann auch evaluiert und schaut, was tatsächlich passiert. Weil dann sind diese Sorgen, die auch da sind, werden, glaube ich, durch die Realität zu einem großen Teil begradigt oder eben auch dem Rechnung getragen.
Frau Kluckert, darf ich in dem Zusammenhang noch zwei Hörer zitieren? Das sind vor allem ältere Hörer, die uns schreiben, die uns anrufen, die eben Sorge haben, dass sie demnächst gejagt werden auf den Fußgängerwegen. Theodore Hespe sagt, ich habe Angst davor, welche Rechte habe ich eigentlich, wenn ich angefahren werde? Wer haftet dafür? Oder Elke Dinklage, sie ist 78 Jahre alt. Sie sagt, für ältere Menschen kann ein Sturz auf dem Gehweg Immobilität für den Rest des Lebens bedeuten. Also hat man sich im Verkehrsausschuss, Frau Kluckert und Herr Bloss, Sie sitzen ja beide im Verkehrsausschuss, Gedanken gemacht, wie groß die Gefahren sind? Hat man Sorge vor steigenden Unfallzahlen?
Ja, es gibt ja auch schon Erfahrungen in anderen Ländern. Ich nenne mal das Beispiel die amerikanische Stadt Portland. Dort hat man die Zulassung der Elektrokleinstfahrzeuge untersucht und analysiert. Und auf 1 Million Kilometer gab es gerade mal 2 schwere Unfälle mit Fußgängern. Wenn wir das mit dem Autoverkehr zum Beispiel vergleichen, dann kann man sagen, da ist ein minimales Unfallrisiko. Und in Portland hat es sogar dazu geführt, dass Menschen nicht mehr das Auto benutzt haben, sondern die Elektrokleinstfahrzeuge, wodurch sich die Unfallzahlen insgesamt reduziert haben. Denn die größte Gefährdung im Straßenverkehr und Verkehr insgesamt geht nach wie vor von Autos aus. Das heißt, die Menschen werden nach der Zulassung der Elektrokleinstfahrzeuge höchstwahrscheinlich insgesamt etwas sicherer unterwegs sein und etwas sicherer im Straßenraum leben, als das vorher der Fall war. Und ich kann nur noch mal den Punkt auch wiederholen, den ich eben genannt hatte. Wir werden ja die Zulassungsverordnung nach 2 bis 3 Jahren evaluieren. Wenn man jetzt feststellen sollte, es kommt zu diesen Jagdszenen oder zu permanent gefährlichen Situationen auf den Gehwegen, dann würde man das natürlich sofort anpassen und ändern.
So, Herr Ploss, die Musik deutet darauf hin, dass jetzt die Nachrichten um 10:30 kommen. Wir können aber weiter diskutieren um 10.35 Uhr. Neue Mobilität in den Städten, E-Roller, E-Bikes, E-Boards, was rollt auf uns zu? Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464. Bis gleich. Neue Mobilität in den Städten, E-Roller, E-Bikes, E-Boards, was rollt da auf uns zu? Unser Thema noch bis 11:30 in unserer Sendung Kontrovers. Unsere Gäste Annika Mienken vom Ökologischen Verkehrsclub Deutschland, VCD, die FDP-Politikerin Daniela Kluckert, stellvertretende Vorsitzende des Bundestagsverkehrsausschusses und der CDU-Verkehrspolitiker Christoph Bloss, ebenfalls Mitglied im Verkehrsausschuss. Sie können uns wie immer anrufen, hier Ihre Fragen stellen oder live mit unseren Gästen diskutieren. Rufen Sie uns an, kostenfrei unter 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail kontrovers@deutschlandfunk.de. Und vor den Nachrichten haben wir geredet über die Sorgen vieler Hörerinnen und Hörer vor steigenden Unfallzahlen durch E-Scooter, durch E-Tretroller. Frau Mienken, hat sich der Verkehrsclub Deutschland, der VCD, darüber schon Gedanken gemacht? Was sind Ihre Erwartungen?
Ja, der Blick ins Ausland zeigt ja tatsächlich, dass da eine erhöhte Unfallgefahr droht. Es gab eine aktuelle Studie, glaube ich, gerade aus Austin, die das auch nochmal ausgewiesen hat. Da waren es, glaube ich, 134 Unfälle auf 1 Million Fahrten, die man gemacht hat. Und das sind vor allen Dingen aber auch also der Fahrer selbst verletzt sich dabei. Es gibt da weniger Unfälle mit Fußgängern, zum Teil natürlich auch. Und das war auch ein Grund, warum, glaube ich, ja in Paris jetzt auch gesagt wurde, wir wollen die auf gar keinen Fall auf Gehwegen. Es sollen da jetzt auch hohe Strafen drohen. Also das ist so die Konsequenz aus dem Ausland, die da jetzt auch gezogen wird.
Dennoch, Frau Kluckert, Ihre Partei, die FDP, wenn ich es richtig gelesen habe, ist trotz dieser Unfallgefahren durch E-Scooter gegen eine Versicherungspflicht. Warum?
Naja, wir sagen eben genau, diese E-Scooter sollten wie Fahrräder behandelt werden und für Fahrräder brauchen wir auch keine Versicherung. Und wenn wir wollen, dass die E-Scooter gerade auch im ländlichen Raum Mobilität ersetzen können, also wenn wir wollen, dass Jugendliche im ländlichen Raum attraktive Mobilität vorfinden und vielleicht auch mit dem E-Scooter zur S-Bahn, zum Bus fahren können, dann müssen wir es günstig halten. Und Studien erwarten oder das Verkehrsministerium erwartet, dass es für einen jungen Menschen bis zu 90 Euro kostet im Jahr. Und das ist für jemanden, der eine Ausbildung macht, das ist für jemanden, der zur Schule geht, eine Menge Geld. Und deswegen sagen wir ja, E-Scooter wie Fahrräder behandeln und dann greift eben auch die Haftpflichtversicherung. Das ist ja nicht so, dass man dann für Schäden nicht haften muss. Selbstverständlich muss jeder in Deutschland für Schäden haften, die er zu verschulden hat. Und auch in diesem Fall wäre das so.
Herr Bloss, wie sieht es Ihre Fraktion, wie sieht es das Bundesverkehrsministerium? Braucht es eine zusätzliche Haftpflichtversicherung für E-Scooter oder E-Bikes?
Ja, also die Nutzung der Elektro-Kleinstfahrzeuge ist ja durch die normale Haftpflichtversicherung nicht abgedeckt und deswegen ist das leider notwendig. Wenn man jetzt sagen würde, wie Frau Kluckert, man soll die Fahrradfahrern gleichstellen oder Fahrrädern gleichstellen, dann würde das im Umkehrschluss natürlich auch bedeuten, dass die Gehwegnutzung sich deutlich erhöhen würde, weil das ja für Radfahrer bis 12 Jahre möglich ist und deswegen brauchen wir da schon auch eine eigene Regelung.
Das verstehe ich jetzt nicht. Warum würde sich da die...
Naja, Sie können ja heute, also es ist ja sogar vorgeschrieben, bis 8 Jahre für Radfahrer.
Für Kinder,
den Gehweg zu nutzen.
Aber nicht für Erwachsene.
Und bis 12 Jahre ist es dann erlaubt. Das heißt, wir würden dann eine Zunahme auf Gehwegen haben. Gerade das, was ja als Gegenargument eben angeführt wurde.
Das würde ich widersprechen. Was sagen Sie denn dazu?
Na, wir sagen auch, wir möchten die Hürden für solche neue Mobilitätsformen möglichst gering halten. Das heißt, eine Versicherungspflicht sehen wir da auch kritisch. Und wir verweisen darauf, dass natürlich jeder eine Privathaftpflichtversicherung haben soll. Also genau. Als Fußgänger, als Radfahrer, wie auch immer. Also das ist sowas ganz Grundsätzliches.
Und damit ist das ja nicht abgedeckt.
Könnte man aber
abdecken. Normale Haftpflichtversicherung, das ist ja auch untersucht worden.
Wäre ja kein Problem, das damit abzudecken.
Besteht es denn Einigkeit in der Runde in Berlin, dass es eine Helmpflicht geben sollte für E-Scooter-Fahrer? Denn sie sollen ja mindestens oder bis zu 20 Stundenkilometer rollen können.
Also eine Helmpflicht soll es nicht geben. Deswegen ist ja auch die Geschwindigkeit auf 20 Kilometer pro Stunde beschränkt.
Also grundsätzlich würde ich jedem Fahrradfahrer und auch jedem E-Scooterfahrer dringend empfehlen, einen Helm zu benutzen, weil die schlimmsten Verletzungen, die passieren am Kopf, und ohne Helm ist man nicht geschützt. Dass man daraus jetzt nicht sofort eine Pflicht machen muss, ist richtig, aber es gilt in der Verkehrssicherheit, die oberste Prioritäten zu setzen, und das ist sicherlich mit der Nutzung eines Helms deutlich besser gegeben.
Und eine Meinung zum Thema E-Scooter hat auch Herr Mangold aus Weilderstadt, der ist jetzt in der Leitung. Ich grüße Sie, Herr Mangold.
Ja, guten Morgen in die Runde.
Morgen. Ihre Anregung, Ihre Frage, Herr Mangold.
Ich habe einen Nebenaspekt des Themas, und zwar das Thema Nachhaltigkeit. Eigentlich ist das ja ein guter Gedanke, mehr emissionsarmen oder emissionsfreien Verkehr. Aber wenn die derzeitige Produktoffensive der Hersteller so aussieht, dass alle am Markt befindlichen Teilnehmer nur 2 Jahre gewährleisten, dass man Ersatzteile nachkaufen kann, Akkus, Kugellager, was auch immer, Reifen, nur 2 Jahre Nachkaufgarantie, das erscheint mir kein Konzept der nachhaltigen Mobilität. Es gäbe als Konkurrenz elektrische faltbare Fahrräder, wo renommierte Hersteller dahinter stehen. Aber bei den Scootern sieht es leider ganz anders aus.
Das ist in der Tat, Herr Mangold, ein Punkt, den viele Hörer ansprechen. Thema Batterien. Herr Groll aus Berlin, das haben wir auf dem Anrufbeantworter gehört. Der fragt ja grundsätzlich Fahrräder, Tretroller oder Boards. Da braucht es gar keinen Motor, denn ohne Motor sind sie viel ressourcenschonender, viel gesünder und viel umweltfreundlicher. Frage in die Runde: Warum brauchen wir überhaupt Motoren für Bikes oder Scooter?
Ich glaube, das ist halt einfach nochmal eine andere Nutzergruppe, die damit angesprochen wird. Grundsätzlich sagt der VC natürlich auch, also die herkömmlichen, also die nur mit der eigenen Motorkraft betriebenen Fahrzeuge sind am umweltverträglichsten. Und auch bei den E-Scootern oder den Elektro-Kleinstfahrzeugen muss man immer darauf achten, woher kommen die Nutzer. Also wenn jetzt auf einmal Fußgänger auf die umsteigen oder Radfahrer herkömmlicherweise Radfahren, dann ist es keine gute Umweltbilanz, die wir da erzeugen. Also das muss man sich natürlich dann, darüber muss man sich im Klaren sein. Deswegen ja bei uns auch der Wunsch, den Pkw-Verkehr dadurch zu vermindern, wenn die Menschen in die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen mit einem E-Scooter zusammen.
Herr Mangold, überzeugt Sie die Antwort von Frau Minken vom VCD? Der Herr Mangold ist gar nicht mehr da. Herr Ploss, wie ist Ihre Meinung zum Thema Batterien? Ist das umweltschonend oder gehen wir da in Richtung einer neuen umweltschädlichen Ressource?
Es wird sicherlich sehr viele geben, die dann diese Elektro-Kleinstfahrzeuge auf dem Weg zur U-Bahn oder S-Bahn-Station benutzen und die zum Beispiel 2 Kilometer entfernt wohnen, bisher mit dem Auto zur Arbeit fahren oder zu anderen Zielen fahren und dann sagen, na gut, jetzt habe ich so ein Elektro-Kleinstfahrzeug, die 2 Kilometer fahre ich zur nächsten U-Bahn-Station, dann fahre ich zum Beispiel 8 Stationen in die Berliner, in die Münchner oder in die Hamburger Innenstadt und dann hält man sich dort auf. Das heißt, diese Elektro-Kleinstfahrzeuge können Anreize schaffen, nicht aufs Auto zu setzen. Und genau das brauchen wir natürlich gerade im großstädtischen Raum. Und deswegen werden die Elektro-Kleinstfahrzeuge aus meiner Sicht auch einen wichtigen Beitrag leisten, die Mobilität in Zukunft umweltfreundlicher zu gestalten.
Und aus dem ländlichen Raum, wenn ich es richtig sehe, hat uns Herr Bischofsberger aus Backnang angerufen. Das ist im Süden in Baden-Württemberg und da ist es sehr hügelig, wenn ich es richtig im Kopf habe. Herr Bischofsberger, freuen Sie sich schon auf E-Scooter, um damit zur Arbeit zu fahren?
Ja, schönen guten Morgen. Hallo in die Runde. Ja, ich genieße das schon. Ich habe seit über einem Jahr so einen E-Scooter, bin knapp 50 Jahre alt und das war auch meine Intention des E-Mail-Schreibens an Sie, weil mir beim Zuhören dann schon ein bisschen aufgefallen ist, dass anscheinend vielleicht der Uhrzeit geschuldet Ihrer Sendung doch mehr ältere Leute sich beteiligen und die zum Teil für mich doch sehr abwegigen Argumentationen mit Gehbehinderungen durch Unfälle und so weiter, zeigen für mich dann schon ein bisschen so in die Richtung, dass wir in Deutschland anscheinend an solchen Sachen kranken, dass wir neue Entwicklungen nicht aufgreifen und ausprobieren, sondern dann gleich mit Bedenkenträgern um die Ecke kommen und solche Sachen, die in vielerlei Hinsicht, was ja hier auch schon besprochen wurde, die Mobilität revolutionieren können und den Umweltschutz gerade auch befeuern, weil ich nicht jedes Mal das Auto nehmen muss, helfen würden, hier voranzukommen.
Danke, Herr Bischofsberger. Bleiben Sie in der Leitung. Ich würde gerne noch eine Mail, das passt in diesem Zusammenhang, zitieren von Thomas Schrewe. Er sagt, das Thema wird typisch deutsch auf ethisch-moralischer Ebene mit viel Extra und viel Emotionen totdiskutiert. Das Verkehrsministerium legt in der Folge einen 51-seitigen Verordnungsentwurf vor, oder der die E-Mobilität auf Jahre abwürgen wird. Wie groß ist diese Gefahr, Frau Minken, Frau Kluckert, Herr Bloss?
Naja, also wir sind jetzt schon 2 Jahre hinter anderen Ländern hinterher. Wir haben so viele Sonderregelungen in dieser Verordnung stehen, dass Fahrzeuge extra angefertigt werden für den deutschen Markt. Es besteht auch die große Gefahr, dass Fahrzeuge, die jetzt schon gekauft worden sind, wie von Herrn Bischofsberger, gar nicht die Zulassung bekommen oder es so teuer ist, eine Zulassung zu beantragen, dass sie dann tatsächlich auf deutschen Straßen legal unterwegs sein dürfen. Deswegen ist das völlig richtig, dass wir hier zu langsam, zu bürokratisch sind. Und das ist jetzt ja auch schon der zweite Entwurf, den das Verkehrsministerium vorlegt. Nachdem der erste völlig praxisfern war, ist das jetzt der zweite Versuch, der wiederum von den Ländern kritisiert wird. Deswegen, das stimmt. Wir haben nicht den Mut, auch mal etwas auszuprobieren, Räume zu schaffen, wo wir neue Dinge auf die Straße bringen.
Mhm. Deswegen sollten wir jetzt ja auch möglichst bald die Elektrokleinstfahrzeuge legalisieren. Wir haben ja jetzt hier auch viele Diskussionen geführt und natürlich kann man jetzt lange darüber diskutieren, sollen die auf Gehwegen bis 9 km/h zugelassen werden oder bis 12 km/h oder bis 6 km oder sollen sie gar nicht auf Gehwege. Aber ich plädiere wirklich dafür, dass wir jetzt bald beginnen, denn in vielen Großstädten Europas und in der Welt sind die Elektrokleinstfahrzeuge längst Alltag in der Mobilität. Und wenn wir dann feststellen, dass es irgendwo hakt, dann können wir ja nach 2 oder 3 Jahren die Verordnung auch entsprechend anpassen. Aber wir sollten jetzt nicht permanent alle Bedenken immer wieder in den Vordergrund schieben und damit die Legalisierung der Elektrokleinstfahrzeuge verzögern.
Herr Bischofsberger, hat Sie Herr Bloss bzw. Frau Kluckert überzeugt?
Ja, finde ich richtig so vorzugehen. Wenn wir uns immer nach unten orientieren, also nehmen wir das Beispiel Auto, wenn wir sagen, mit einem Auto kann man tendenziell, keine Ahnung, 200 km/h fahren, was da alles passieren kann. Also machen wir alle auf 50 km/h oder 30, das macht ja auch kein Mensch. Also ich glaube, dass wir uns da keinen Gefallen tun, wenn wir uns nur mit den Bedenkenträgern befassen, sondern wir müssen da einfach auch mal mutig vorangehen und deswegen kann ich dem zustimmen.
Herr Bloss, wann denken Sie denn, wird es diese Regelungen geben, die schnelle Zulassung, bereits im Mai?
Das hängt ja jetzt vom Bundesrat ab. Wir haben ja im Bundestag und auch seitens des Bundesverkehrsministeriums alles getan, dass die Elektrokleinstfahrzeuge legalisiert werden können. Der Bundesrat wird sich jetzt am 17. Mai damit befassen. Ich kann nur sagen, dass mein Wunsch ist, dass wir möglichst jetzt im Frühsommer die Legalisierung haben. Denn viele warten darauf. Das ist ja heute auch im Rahmen der Sendung deutlich geworden.
Noch gar nicht geredet haben, und da würde ich gerne ein neues Thema aufmachen, haben wir über das Stichwort Verleih von E-Tretrollern. Das ist ja ein Thema in vielen europäischen Städten. Und bereits in Deutschland, wenn ich es richtig lese, stehen die Verleiher bereits parat. Welche Folgen wird das haben für unsere Großstädte? Drohen da neue Elektrohalden, so ähnlich wie bei den E-Bikes? München ist da ja besonders geplagt.
Ja, das ist auch genau das Thema, was ich nochmal ansprechen wollte. Also ich finde es ja auch gut, mutig voranzugehen und da neue Ideen dann auch den Platz zu machen. Ich kann den Kommunen aber an der Stelle auch nur raten, dass sie eben hoffentlich dann nicht so überrannt werden wie im 2018 mit den Fahrradverleihern. Also dass man halt sich frühzeitig mit den Anbietern zusammensetzt und sich überlegt, wen lasse ich dazu, wer hat ein Qualitätsmanagement, wie viele dürfen wo abgestellt werden. Also sonst haben wir wieder genau die gleiche Diskussion wie mit den Leihrädern und das hat dann einfach ein sehr negatives Image und das will hier, glaube ich, dann auch wiederum keiner.
Das wird ein ganz wichtiger Punkt sein, dass man da klare Kriterien setzt. Wenn man die aber gesetzt hat, dann können auch diese Sharing-Dienste eine enorm positive Rolle in Mobilitätskonzepten in gerade den Großstädten spielen. Ich nenne noch mal ein Beispiel aus meiner Heimatstadt Hamburg. Dort hat man vor über 10 Jahren Stadträder als Sharing-Dienste etabliert. Die sind ein riesiger Erfolg. Viele Menschen nutzen seitdem verstärkt Fahrradverkehr und sind als Radfahrer unterwegs. Und so etwas könnte auch bei den Elektro-Kleinstfahrzeugen kommen. Allerdings mit klaren Grundlagen und alles gut vorbereitet, aber dann wird das schon ein Erfolg werden.
Sie hatten gerade eben angesprochen, dass die in den Startlöchern stehen. Und es gibt auch gerade hier in Berlin wirklich tolle Start-ups, die sich viel Gedanken machen über die Nutzung des öffentlichen Raums und wie man das auch stadtverträglich gestaltet. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass wir die Elektro-Kleinstfahrzeuge schnell auf die Straße bekommen, damit diese Unternehmen auch die Möglichkeit haben, im Heimatmarkt, also in Deutschland, aktiv zu werden und wir nicht von außen die Sachen diktiert bekommen, indem hier dann Unternehmen von außen kommen, sondern dass wir unseren hiesigen Unternehmen eben die Chance geben, auf dem Heimatmarkt in Deutschland dann auch schnell loslegen zu können.
Und aus einer echten Fahrradstadt aus Oldenburg hat uns Herr Dietrich angerufen. Ich grüße Sie, Herr Dietrich. Hallo?
Ja, Dietrich.
Guten Tag, Herr Dietrich. Sie rufen an aus einer Fahrradstadt der Stadt Oldenburg. Warum brauchen Sie E-Bikes oder E-Scooter oder sind Sie grundsätzlich dagegen?
Ich brauche das überhaupt nicht. Ich habe ein Fahrrad und damit schaffe ich als mittlerweile gut 70-jähriger Mensch täglich so runde 15 bis 25 Kilometer. Ist überhaupt nicht problematisch. Ich habe ein anderes Problem. Ich fühle mich von den E-Bikes, E-Scooter gibt es ja noch gar nicht, von denen fühle ich mich bedrängt. Es sitzen auf den E-Bikes, hallo?
Ja, wir sind noch da. Reden Sie weiter, Herr Dietrich.
Es sitzen auf den E-Bikes inzwischen Leute, die kaum Fahrraderfahrung haben, die sich das Ding gekauft haben, weil es einfach easy zu bedienen ist. Die beherrschen das Fahrzeug gar nicht. Ich bin früher auch mit hoher Geschwindigkeit überholt worden von Rennradfahrern, aber das waren versierte Radfahrer. Die wussten genau, was sie tun. Heute fahren Leute, die hinten auf dem Gepäckträger einen Krückstock geklemmt haben, die zu Hause wahrscheinlich fast nicht mehr die Treppe hochkommen, die fahren mit 10 Stundenkilometer Differenz an mir vorbei. Und zwar engst, das ist gefährlich. Und jetzt kommen auch noch diese Tretrollerchen, da weiß ich wirklich nicht, was da passiert. Ich möchte nicht in der Fußgängerzone irgendwo stehen bleiben, weil ich im Schaufenster was gesehen habe. Und dann knallt so einer in mich rein. Und hinterher steht der Richter da und sagt, an Ihrem gebrochenen Arm sind Sie selber schuld. Sie hätten erst mal gucken müssen, ob da einer kommt.
Vielen Dank, Herr Dietrich. Bleiben Sie in der Leitung. Hat man sich im Verkehrsausschuss darüber Gedanken gemacht, über diesen jetzt schon vorhandenen Kleinkrieg zwischen Radfahrern und E-Bikern, über dieses drohende Chaos oder schon vorhandene Chaos? Frau Bloss. Herr Bloss, Frau Kluckert.
Also es ist so, dass das dass wir in einer Situation sind, wo der öffentliche Raum kleiner oder gedrängter wird und dass wir uns darüber Gedanken machen. Was ich denke, wo Herr Dietrich einen wichtigen Punkt angesprochen hat, ist, dass wir viel stärker da reingehen müssen, Verkehrsregeln und auch Nutzungsregeln zu kommunizieren. Ja, wir haben in den Städten immer mehr Menschen, die gar keinen Führerschein besitzen. Und das führt dazu, dass auch immer mehr Menschen gar nicht so wie in einem Führerscheinprüfung oder in einem Führerscheinunterricht die Verkehrsregeln noch einmal lernen und auch abgeprüft werden. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir das lebenslang kommunizieren, dass wir auf die Verkehrserziehung sehr viel Wert legen. Früher gab es das zur Primetime im öffentlichen Rundfunk zum Thema Verkehrssicherheit, zum Thema, wie verhält man sich auf den Verkehrswegen, Sendungen. Und deswegen finde ich das einen wichtigen Punkt, dass sich eben alle auch an Regeln halten. Und natürlich kommt da aber auch immer hinzu, dass man aufeinander Acht gibt. Und das ist die wichtigste Verkehrsregel. Mhm.
Herr Dietrich, sind Sie zufrieden mit der Antwort von Frau Kluckert, der stellvertretenden Vorsitzenden des Verkehrsausschusses?
Gut, das ist eine Absichtserklärung. Und ob das dann stattfindet, ist natürlich auch Eigentlich die Frage, wozu brauchen wir diese E-Scooter denn überhaupt? Es ist gesagt worden, auf dem Gehweg sind die kaum schneller als ein Fußgänger. Warum soll ich dann nicht?
So, Herr Dietrich, Ihre Leitung aus Oldenburg, die ist leider jetzt sehr, kommt sehr unsauber rüber, aber vielleicht können Sie die Antwort hören von Frau Mehnken vom Verkehrsclub Deutschland. Die Grundsatzfrage, warum brauchen wir überhaupt E-Scooter? Warum genügen nicht normale Tretroller? Mit denen kommt man ja auch vorwärts.
Es ist eine neue Nutzergruppe, die angesprochen wird. Also ich glaube, je mehr Optionen der Mensch hat, sich nachhaltig fortzubewegen, desto besser. Also das ist, glaube ich, so eine Grundsatzfrage. Der eine möchte halt lieber ganz herkömmlich Fahrrad fahren und der nächste möchte das lieber mit dem eingebauten Rückenwind machen. Also da gibt es dann, ob es dann jetzt die Topografie ist, das Alter oder die Bequemlichkeit, die unterschiedlichsten Gründe. Und die Menschen sind halt sehr unterschiedlich. Und wenn man Mobilitätsverhalten ändern möchte, dann braucht man einfach viele verschiedene Angebote. Und
kurz, ich möchte das vielleicht noch einmal kurz um einen Punkt ergänzen. Also das Ziel gerade in den Großstädten Deutschlands und in den Metropolregionen muss ja sein, mit weniger Fahrzeugen mehr Mobilität ermöglichen. Weil wir ja auch heute gehört haben, der Raum in der Großstadt ist sehr, sehr begrenzt. Und es gibt natürlich immer irgendwo auch Konflikte zwischen den Verkehrsteilnehmern. Und deswegen müssen wir Anreize dafür schaffen, dass die Menschen vor allem in den öffentlichen Nahverkehr umsteigen und das Auto stehen lassen. Da können aber die Elektro-Kleinstfahrzeuge eine ganz, ganz große Rolle spielen, weil viele Menschen 2 oder 3 Kilometer entfernt von einer U-Bahn- oder S-Bahn-Station wohnen. Und wenn sie mit dem Elektro-Kleinstfahrzeug dann dorthin kommen können, das dann zusammenklappen, einige Stationen mit der U- oder S-Bahn fahren, dann haben wir auch die Großstädte vom Verkehr etwas entlastet. Und deswegen wird es auch so wichtig sein, diese Elektro-Kleinstfahrzeuge bald zu legalisieren.
Sollten denn diese E-Scooter dann auch mitgenommen werden dürfen in öffentlichen Nahverkehren, in Bussen und Bahnen?
Nur dann ist es aus meiner Sicht sinnvoll, weil man muss das Ganze immer auch vernetzt betrachten mit anderen Verkehrsträgern und auch mit Blick auf andere Verkehrsteilnehmer. Und die Verkehrsverbünde haben ja auch schon signalisiert, dass sie ihre Geschäftsbedingungen entsprechend anpassen wollen, dass man die Elektro-Kleinstfahrzeuge dann auch mitnehmen kann, zumal die sehr gut faltbar sind und dann auch kaum Platz verbrauchen.
Aber Sie haben es eben, es gibt eine Absichtserklärung von einigen, aber es ist nicht grundsätzlich erlaubt. Und auch das ist ein absoluter Fehler dieser Verordnung, dass man das nicht festgeschrieben hat, weil da hat Herr Ploss ganz recht. Das macht nur Sinn, wenn sie auch mitgenommen werden können. Und auch hier greift eben diese Verordnung viel zu kurz.
Das war aber rechtlich ja gar nicht möglich, weil das dann eine Angelegenheit der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Verkehrsunternehmen ist in den einzelnen Städten. Und deswegen bin ich auch sehr erfreut, dass die Signale da sehr klar sind, dass das überall auch möglich sein soll. Und bin da sehr optimistisch, dass man das dann so in ein Mobilitätskonzept auch reinpacken kann.
Frau Mehnken, muss ich noch einmal ganz kurz,
darf ich Frau Mehnken das Wort erteilen vom gerne. VCD? Wie sehen Sie die Sache mit Name von E-Scootern im öffentlichen Nahverkehr?
Das ist ja das, also wenn man Multimodalität, so sagen wir ja, fördern möchte, also die Verknüpfung verschiedener Verkehrsmittel, dann muss es natürlich eine Mitnahme muss grundsätzlich möglich sein. Also sonst haben wir ja nicht die Verlagerungspotenziale und Möglichkeiten vom PKW, vom eigenen PKW.
Mhm. Herr Ploss?
Ja, ich habe das eben ja schon gesagt. Also das Ganze macht nur vernetzt Sinn, gerade im Großstadtbereich. Im ländlichen Raum wiederum haben wir häufig die Situation, dass die Menschen nicht wissen, wie können sie 2, 3 oder 4 Kilometer zurücklegen. Das heißt, da fehlt es ja überhaupt an U- oder S-Bahn-Stationen, auch die Busse fahren unregelmäßig. Und deswegen sind die Elektro-Kleinstfahrzeuge aus meiner Sicht nicht nur für den Großstadtbereich hervorragend geeignet, sondern vor allem auch für den ländlichen Raum.
Neue Mobilität in den Städten, E-Roller, E-Bikes, E-Boards, was rollt auf uns zu? Das ist das Thema unserer Sendung. Gleich geht es weiter nach den Nachrichten um 11.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Leider müssen wir uns an dieser Stelle aus Termingründen von Christoph Ploss verabschieden. Letzte Frage an Sie, an den CDU-Verkehrspolitiker. Herr Ploss, wird es am Ende eine Regelung, wie wird eine Regelung für die E-Scooter aussehen? Wird es noch Änderungen am Gesetzentwurf von Minister Scheuer geben oder werden die Länder dann im Bundesrat jetzt Mitte Mai zustimmen?
Das ist natürlich schwer vorherzusehen, zumal ich ja nicht hier für die Bundesländer spreche und sprechen kann. Ich persönlich würde mir wünschen, dass wir jetzt auch die letzten Details bald regeln, damit die Elektrokleinstfahrzeuge legalisiert werden können. Man kann über alles endlos diskutieren, aber ich glaube, viele Menschen in Deutschland, gerade jüngere Menschen, warten sehnsüchtig darauf, dass wir nun die Verordnung hinbekommen. Und deswegen ist meine große Hoffnung, mein großer Wunsch, dass es jetzt zusammen dann mit dem Bundesrat im Mai Klarheit gibt und dann im Frühsommer die Elektrokleinstfahrzeuge in Deutschlands Großstädten, aber auch im ländlichen Raum legal unterwegs sein können.
Vielen Dank, Christoph Bloss. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Sie müssen jetzt weiter in Berlin. Auf Wiedersehen.
Viel Spaß noch in der Runde.
Dankeschön. Sie können uns weiter anrufen nach 11.05 Uhr, kostenfrei unter 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail kontrovers@deutschlandfunk.de. Bis gleich hier im Deutschlandfunk.
Deutschlandfunk, kontrovers.
Weiter mit Stefan Heinlein und dem Thema neue Mobilität in den Städten. E-Scooter, E-Bikes, E-Boards, was rollt da auf uns zu? Und unsere Gästerunde in Berlin ist ein wenig kleiner geworden. Daniela Kluckert von der FDP und Annika Minken vom Verkehrsclub Deutschland, VCD. Der CDU-Verkehrspolitiker Christoph Bloss musste uns leider, wie bereits vorhin angekündigt, aus Termingründen verlassen. Noch 25 Minuten bis 11:30 haben Sie Zeit, liebe Hörerinnen und Hörer, uns anzurufen, mit uns zu diskutieren, Ihre Fragen zu stellen. Rufen Sie uns an, kostenfrei unter 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Und unter dieser Nummer hat uns Frau Frick aus Sachsen-Anhalt angerufen. Ich grüße Sie, Frau Frick.
Guten Tag.
Ihre Anregung, Ihre Frage.
Ich hatte mich in die Sendung eingeschaltet. Ich habe sie nicht von Anfang an gehört. Bei dem Punkt E-Scooter in Städten möchte ich hinzufügen. Also ich hatte vorhin ein paar ältere Hörer kamen zu Wort bei Ihnen in der Sendung. Ich habe als junge Mutter in den 2000er Jahren in Leipzig erlebt, wie der Verkehr in der Innenstadt in der Fußgängerzone durch Fahrräder zunehmend zunahm. Und auch jetzt, die Stadt verdichtet sich immer mehr. Und da noch geräuschlose E-Scooter ohne Haftpflichtversicherung zuzulassen, halte ich einfach für zu riskant oder nicht durchdacht. Kleine Kinder sind unberechenbar. Schwupps, schert eins nach rechts oder links aus. Ich hatte selber einen Unfall erlebt, musste mich noch beschimpfen lassen, als ich dann den Fahrradfahrer in der Dämmerung darauf hingewiesen hatte. Er hätte ja mal klingeln können. Er hat mein Kind am Knöchel verletzt. Und es sind zum einen die alten Leute, die nicht mehr gut reagieren können. Ich komme ursprünglich aus dem Kurort in Baden-Württemberg, hatte bis vor kurzem noch eine 85-jährige Mutter, die tapfer dreimal die Woche zu ihrem Arzt in die Kurklinik zu Fuß auf dem Fahrradweg ging. Die sagte mir schon immer, die normalen Fahrradfahrer würden sie so erschrecken, weil alte Leute sind nicht mehr so reaktionsfähig. Also beide Altersschichten müssten eigentlich berücksichtigt werden.
Ihre Mutter war zu Fuß auf dem Fahrradweg unterwegs?
Ja, sie war in Behandlung in der Kurklinik, ist dreimal die Woche den Kilometer weil sie sich körperlich trainieren wollte, zu Fuß zu ihrem Arzt gegangen, hat zwar eine Stunde gebraucht und die einzige Verbindung ist eben ein Fußradweg und mit relativ viel Fahrradfahrern. Und da sagte sie mir schon immer mit ihrem Stock, sie ging ganz auf der rechten Seite und alte Leute hören auch schlecht, also es sind beide Parteien. Man muss auf die alten Leute in einer alternden Gesellschaft wohl mehr Rücksicht nehmen. Überall höre ich was von Barrierefreiheit und sonst was. Und dann kann es nicht sein, dass dann geräuschlose Fahrzeuge, die eine nicht beherrschbare, für viele Leute, ein Vorredner war, der Herr aus Baden, Fahrradfahrer, der berichtet hat, dass er von wahrscheinlich nicht besonders sportlichen Leuten auf ihren E-Bikes und Scootern überholt wird. Das sind genau die Leute, die Geschwindigkeit nicht kennen, weil sie nur Autofahrer sind und ihr Gefährt dann nicht beherrschen. Ich wollte auch noch zu dem Punkt Haftpflicht. Wenn ich nicht auf eine Haftpflichtversicherung bestehe, dann wird es ja in die allgemeine Haftpflichtversicherung als Risiko gegebenenfalls aufgenommen werden. Das bedeutet einfach, dass die Allgemeinheit steigende Prämien zu bezahlen hat. Und E-Scooter wäre ja ein isoliertes Risiko, das ich mit einem isolierten Risikofaktor auch bewerten kann. Und warum ist man gegen eine Versicherungspflicht, kann ich auch nicht verstehen.
Vielen Dank, Frau Frick, bleiben Sie bitte in der Leitung. Wer möchte in Berlin auf die Sorgen, auf die Anregungen von Frau Frick reagieren? Frau Minken, Frau Kluckert.
Also ich kann das natürlich nur wieder unterstützen. Das sieht Frau Gluckert ja auch so, dass eben der Fußverkehrsraum ein besonderer Schutzraum sein muss. Egal, ob es jetzt alt, jung, mobilitätseingeschränkt sind. Es geht da nicht nur darum, dass man von A nach B kommt, sondern es ist auch ein Aufenthaltsraum. Also zumindest sollten wir da in Deutschland wieder mehr hinkommen, dass es auch so gestaltet ist. Und daher dürfen die da auf gar keinen Fall fahren. Also das sehe ich ganz genauso.
Sind denn unsere Städte grundsätzlich schon vorbereitet auf diesen wachsenden E-Verkehr? Egal ob E-Bikes, E-Boards oder E-Roller. Oder müssen wir unsere Städte, unsere Fahrradwege vor allem in den Großstädten noch viel breiter ausbauen, die ganze Infrastruktur erst noch vorbereiten für diese wachsende E-Mobilität?
Infrastruktur ist ja immer dynamisch. Also immer Infrastruktur wird immer auch angepasst an das Mobilitätsverhalten von Menschen. Und wir haben in Berlin gerade ein tolles Projekt auf den Weg bekommen, das jetzt unter einer U-Bahn, also die oberirdisch fährt, unter einer U-Bahn noch ein Fahrradweg zum Beispiel gebaut wird, ein großer Fahrradweg, wo auch die Aufenthaltsqualität verbessert werden soll. Eben genau das, dass man sich auch aufhalten kann im öffentlichen Raum, nicht nur von A nach B kommt. Und deswegen sind unsere Städte oder auch der ländliche Raum sicherlich darauf hinzudringen, dass da auch eine Umgestaltung vorankommt. Aber ich sehe Infrastruktur als dynamischen Prozess an. Deswegen sollte man auch nie aufhören zu bauen.
Aber es stellt sich dennoch die Frage, wenn E-Roller auf Bürgersteigen verboten werden, wo sollen sie denn fahren, in Städten oder auf Straßen, wo es nicht überall Radwege gibt? Muss man die Dinge dann wieder einpacken und auf den Rücken tragen?
Na, dann gehört man auf die Straße damit. Wenn es keine Fahrradwege gibt, dann ist es so wie für Fahrradfahrer eben auch. Die müssen dann ja auch auf der normalen Straße fahren. Und das gilt dann, sollte nach meiner Meinung auch für E-Scooter gelten.
Frau Minken, sehen Sie das genauso?
Ja, wir sehen das auch so. Also wir brauchen massive Investitionen auch in Infrastruktur für den Fuß- und Radverkehrsbereich, damit es breiter und sicherer und komfortabler wird. Und wir brauchen auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung oder Reduzierung in den Städten, damit der Rad- und Fußverkehr sicher unterwegs sein kann. Und dann klappt das auch mit den Flächen. Also dann braucht man für schnellen Verkehr braucht man eben sehr viel mehr Fläche als für langsameren Verkehr.
Frau Frick, zufrieden mit den Antworten? Können Sie sich das vorstellen, E-Bikes und E-Roller vor allem auf der Straße? Und dann sind die Fußgänger auch sicher, auch Sie als Mutter?
Straße ja, aber unser Straßenraum ist ja eben, die Infrastruktur ist nicht vorhanden und die Anpassung des Straßenraumes, der Mobilitätsvoraussetzungen, also vielleicht in Berlin, keine Ahnung, aber die paar Mal, die ich bislang durch Berlin gekurvt bin, sah mir die Sache auch sehr beengt aus. Es fehlen einfach die Rahmenbedingungen. Warum kann ich nicht gucken, wie es andere Länder besser machen, siehe Holland, wo es irgendwie besser läuft, wo dann auch Massen von zweirädrigen Gefährten unterwegs sind, auf wirklich separaten Streifen und nicht nur auf die Straße gemalt. Unser Verkehrsraum in Deutschland ist nicht angepasst.
Stimmt das, Frau Gluckert?
Also es stimmt in jedem Fall, dass wir da noch deutlich was zu tun haben. Und deswegen hatte ich ja auch gesagt, der Bund muss sich hier stärker engagieren. Das, was da im Moment an Geldern zur Verfügung gestellt wird, das reicht für 50 Kilometer im Jahr. Das ist deutlich zu wenig. Auf der anderen Seite kann man auch nicht immer unsere Städte mit anderen Ländern vergleichen. Ja? Sehen Sie, wenn Sie zum Beispiel eine 300.000 Einwohnerstadt mit deutschen Großstädten vergleichen oder eine Pendlerstadt wie Frankfurt nehmen, wo eine Menge Menschen jeden Tag reinpendeln, dann ist das nicht immer zu vergleichen. Aber dass wir besser werden müssen, das sagen wir auch der Bundesregierung.
Ins Ausland gucken auch einige unserer Hörer. Theresia Dorschfeld, sie war in Madrid und sagt, in Berlin, da rasen noch die E-Bikes und demnächst die E-Roller. Madrid hat die E-Roller schon wieder verboten. Und Ingrid Brachert schreibt auch, in Paris sind die E-Scooter schon wieder verboten. Also hat man im Ausland schon Erfahrungen gesammelt und hier in Deutschland überlegt man noch, die E-Bikes und die E-Roller zuzulassen?
Also meines Wissens nach wurden sie jetzt in Paris oder wird jetzt stärker darauf geachtet, dass sie nicht auf den Gehwegen fahren sollen. Also ich weiß nicht, ob die jetzt komplett verboten werden sollen, das ist mir neu. Auch Madrid nicht. Madrid ist für mich aber wieder ein sehr schönes Beispiel, wie man mit sehr mutigen Schritten viel bewegen kann. Also die haben da ja sehr stark in den Radverkehr und den Fußverkehr investiert und haben auch stärkere Begrenzungen für den Pkw-Verkehr gemacht. Also man kann natürlich ins Ausland gucken. Vielleicht darf ich da noch ergänzen, dass in Deutschland es ja durch die Straßenverkehrsordnung festgelegt ist, wie was gefördert werden darf. Und da die eben noch sehr restriktiv ist, was die Fahrradförderung angeht oder die Fußverkehrsförderung, geht es jetzt ja auch gerade darum, dass die Bundesregierung sie reformieren möchte oder sie zumindest prüft, ob sie denn fahrradgerecht genug ist. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Schritt, weil Fahrradförderung passiert in der Kommune, also vor Ort.
Und angerufen aus Selze, das ist ein Dorf, eine Stadt, eine Kleinstadt bei Hannover, hat uns Frau Meier. Ich grüße Sie, Frau Meier.
Hallo in die Runde.
Habe ich das richtig gesagt? Eine Kleinstadt?
Ja, also das ist eine Stadt, die aus mehreren Ortschaften besteht. Und es ist auch eigentlich die Stadt der wirklich sehr schmalen Fußwege. Ich muss gerade schmunzeln, weil ich denke, man hat das Ganze mal wieder nicht vom Ende her gedacht, ne? Oder zu Ende gedacht. Denn wenn ich sowas will, dann muss ich ja erstmal ausreichenden Raum schaffen. Und dieser ausreichende Raum fehlt. Ich habe lange Jahre in Hannover gelebt, ich habe lange Jahre auch in anderen Städten gelebt und im Ausland. Und wenn ich mehr Dinge zulasse auf immer dem gleichbleibenden Raum, dann geht das schief. Mhm. Ja, und eine andere Idee war auch die, ich finde, eine Gesellschaft ist ja auch immer nur so gut, wie sie mit den Schwächsten umgeht. Und die Schwächsten sind nun mal die Fußgänger im Verkehr. Und ich denke, da muss man auch erst mal schauen, dass man die entsprechenden Bedingungen schafft, damit so etwas klappen kann, dass man dann auch Elektrofahrzeuge mit auf den Fußweg nimmt. Der Fußweg muss dann schlicht und ergreifend auch breiter werden. Generell denke ich, ist es sinnvoll, das sowieso auf den Fahrradweg zu verlagern. Denn als Fußgänger hat man natürlich auch die Erfahrung damit, dass Kinder auf den Fußwegen fahren. Jetzt dürfen ja auch teilweise die Eltern mit drauf fahren. Und das ist schon teilweise eine sehr knifflige Geschichte.
Vielen Dank, Frau Meier. Bleiben Sie in der Leitung. Ähnlich wie Sie in Ihrem ersten Punkt argumentiert Thomas Seischmann. Ich hoffe, ich sage es richtig. Er sagt, E-Bikes sind eine tolle Sache, aber für die Verkehrsinfrastruktur, da fehlt es an allen Ecken und Enden, da sollte es viel mehr Platz geben und er hält deshalb E-Scooter für den Moment für ein weiteres Spielzeug, das vermarktet wird und den Konsum anheizt. Das ist ein Punkt, der von vielen Hörerinnen und Hörern angesprochen wird. Es ist einfach noch zu eng in unseren Städten für E-Scooter und E-Bikes. Die Fußgänger, die kommen unter die Räder. Müssen wir noch ein wenig warten?
Also wir dürfen auf gar keinen Fall mehr warten, weil es ist ein enormes Bedürfnis da, diese Fahrzeuge hier auch zu verwenden. Und wir können auch nicht als Land uns abschotten vor Innovationen. Gerade in der Mobilität können wir uns nicht abschotten vor Innovationen und müssen auch einen Weg finden, die hier praktikabel zuzulassen. Und ich will noch mal einen Punkt aufgreifen. Wir bekommen ja nicht dadurch, dass wir jetzt E-Scooter zulassen, auf einmal mehr Verkehrsteilnehmer auf die Straße. Sondern das ist ja die Anzahl der Verkehrsteilnehmer bleibt ja gleich. Und was wir uns erhoffen auch damit, ist neben dem Effekt, dass sich auch jeder so mobil verhalten soll, wie er möchte, also auch das Verkehrsmittel nehmen soll, was er möchte, erhoffen wir uns natürlich den Effekt, dass die Menschen mehr mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren.
Aber die Sorge der Menschen, Frau Kluckert, ist ja, dass es auf den Straßen leerer wird, aber auf den Fußwegen und auch auf den Radwegen immer voller und auch immer gefährlicher.
Genau, und deswegen sagen wir, als FDP und ich auch als Person, die dürfen nicht auf den Gehwegen gehen, sondern die müssen eben auf die Fahrradwege und auf die Straße. Und ich glaube, nach meiner Einschätzung, so wie ich den Bundesrat kenne, hat er sich jetzt ja ganz klar positioniert und eben auch ganz klar gesagt, er möchte nicht, dass die E-Scooter auf die Gehwege kommen. Jetzt wird die Verordnung dann in 2 Wochen im Bundesrat beraten. Und wenn die Länder dem zustimmen, was sie in den Ausschüssen gefordert haben, dann kommt das auch nicht so. Und das halte ich für eine sehr gute Entwicklung, die die Länder da eingeschlagen
haben. Frau Meyer, hat Sie Frau Kluckert überzeugt? Werden Sie jetzt die FDP, die Liberalen, wählen?
Das werde ich nicht tun, weil das mir zu liberal ist. Und wie gesagt, noch nicht die Schwächeren so im Mittelpunkt stehen. Ich habe noch eine andere Idee. Wie ist das denn? Kriegen diese getrieben von fremden Kräften getriebenen Geräte, kriegen die eigentlich eine Kfz-Kennzeichnung? Eigentlich müssten sie die doch haben.
Frau Minken, haben Sie da eine Antwort? Haben Sie da den Entwurf des Verkehrsministeriums im Blick?
Also die haben keine Kennzeichnungspflicht, also das ist vom Tisch. Die sind eben über diese Versicherungsplakette, die eben anzuschaffen ist, kann man sie sozusagen einem Nutzer zuweisen, wenn das die Frage oder die Idee ist.
Vielen Dank, Frau Meyer aus Hannover. Und in der Leitung, ebenfalls in der Hauptstadt, ist Herr Mosloff, wenn ich es richtig im Ohr habe. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch. Das war aber falsch. Ich heiße Mosolf, ganz angenehm.
Entschuldigung.
Nicht so schlimm. Nee, meiner Meinung nach ist hier ein grundsätzlicher Fehler. Ich bin der Meinung, es sollten alle, auch die Fahrradfahrer, eine Nummer haben. Denn sehen Sie mal, es wird doch nicht jemand, der jetzt jemand umfährt oder ein Kind anrempelt oder einen älteren Menschen. Es sind doch die wenigsten noch, die vernünftig sind und stehen bleiben und warten, was sie dort angerichtet haben. Oder auch nicht. Es sind ja, wie die Frau damals sagte, rennen die Kinder von der Hand, passiert dem was. Die meisten fahren noch einfach weiter, wie hier in Berlin geschehen mit diesem 80-jährigen alten Mann, den man umgefahren hat, der gestorben ist. Da weiß man ja bis heute, so meiner Erkenntnis, nicht, wer das war. Es sollten alle eine Nummer haben, auch diese neuen Geräte. Und dann bin ich der Meinung, eine Prüfung müsste sein. Und die Nummern haben, die müssen eine Steuer bezahlen. Denn wenn ich daran interessiert bin, dass mein Fahrradweg erhalten ist, ich habe vor 15 Jahren mein Auto abgeschafft und fahre auch Fahrrad. Aber ich bin der Meinung, wenn ich was bekomme von diesem Staat geschenkt, kann ich auch wieder was zurückgeben. Wenn es nur eine kleine Steuer ist, die ich geben muss als Fahrradfahrer, im Zusammenhang mit der Nummer, das wäre meine Anregung. Mhm. Denn wenn ich was geschenkt kriege, achte ich das nicht so, als wenn ich für was bezahlen muss.
Steuer, Führerschein und Nummernschild, Frau Kluckert, das ist bestimmt etwas, was die Liberalen begeistert.
Auf jeden Fall, nein, kleiner Scherz. Also nein, ich meine, es ist so, dass wir ja die Straßen nicht geschenkt bekommen, auch die Fahrradwege nicht und auch die Gehwege bekommen wir nicht geschenkt, sondern dafür zahlen wir bereits Steuern und zwar eine ganz schöne Menge. Und deswegen sollte man jetzt nicht die Mobilität verteuern, indem man das auch noch belastet und schon gar nicht von denjenigen, die sozusagen so ein umweltfreundliches Verkehrsmittel wie das Fahrrad benutzen.
Hm. Frau Minken, was denken Sie denn zum Stichwort Führerschein? Sollte es eine Art Mofa-Führerschein für E-Scooter-Benutzer geben? Denn es sollen ja auch Kinder und Jugendliche demnächst E-Scooter benutzen können.
Nein, wir sind auch gegen eine Führerscheinpflicht. Das war, glaube ich, auch mal vorgesehen im ersten Entwurf. Grundsätzlich zu den angesprochenen Kindern und Jugendlichen ab 12 dürfen die benutzen, wenn die bis 12 km/h fahren und die schnelleren ab 14. Das halten wir jetzt auch für zu früh. Weil das spielt so ein bisschen dann auch der Punkt Bewegungsmangel. Was ja auch von einer Hörerin schon angesprochen worden ist. Also ich glaube, gerade in dem Bereich und in dem Alter ist es gut, wenn man sich selbstständig noch fortbewegt. Und natürlich muss Mobilitätsbildung, eine wichtige Forderung des VCD, von Kindergarten bis hin zur Berufs- und Hochschule immerwährend erfolgen. Dass wir da viel stärker wieder Wert drauf legen auf dieses Thema.
Herr Mosloff, haben Sie noch ein Argument für Ihren Stichpunkte Steuer, Führerschein und Nummernschild?
Ja, das ist meine Meinung. Jetzt kann ja jeder anders drüber denken. Aber ich bin der Meinung, die Fahrradfahrer kriegen was geschenkt. Und nur, weil das jetzt in diesen Überschriften umweltfreundlich ist, ne, dann muss ich doch trotzdem auch was dafür geben. Wir werden immer älter. Die älteren Leute sind auf diesen Gehweg angewiesen. Jetzt kommen noch die anderen mit dazu. Ich finde das persönlich nicht richtig. Und dann müsste da wirklich eine Nummer sein.
Darf ich da noch mal ganz...
Wie will ich denn an diesem Verkehr teilnehmen, wenn ich die Regeln nicht beherrsche, wenn ich nicht weiß, was ein Hauptstraßenschild ist oder was ein Einbahnstraßenschild ist, also ein bisschen wie so ein kleinen Führerschein müsste ich schon machen. meiner Ansicht nach.
Wer wollte antworten, Frau Meken oder Frau Klocke?
Ich wollte nur was zu den Kosten sagen. Also volkswirtschaftlich hat das Fahrrad erzeugt keine Kosten, sondern einen Gewinn, also vor allem durch Gesundheit. Also das lassen sich in einigen Ländern, wird es dann auch als Prämie sozusagen ausgezahlt. Und volkswirtschaftlich erzeugt das Auto zum Beispiel so hohe Kosten, dass die durch die Steuern auch nicht gedeckt sind. Also das möchte ich ja an dieser Stelle auch noch mal zu bedenken geben. Ist meistens nicht so bekannt. Und ja, Mobilitätsbildung, wie gesagt, von Anfang an und immerwährend. Bin ich ganz bei Herrn Mosolf.
Und ein Anrufer können wir noch Gelegenheit geben, mitzudiskutieren. Herr Gundmann aus Krefeld, ich grüße Sie.
Ja, mein Name ist Klaus Gutmann. Ich bin Ingenieur von Hause aus. Ich habe einen Vorschlag zu machen, wenn nach all den Diskussionen doch die Bürgersteige für Elektrofahrzeuge freigegeben werden mit irgendwelchen Regelungen. Ich hätte den Vorschlag, an jedem E-Bike einen Knopf anzubringen, der ihn auf 5 Stundenkilometer Fußgängergeschwindigkeit reduziert und das äußerlich auch zum Beispiel mit einem grünen LED-Band kennzeichnet, damit der Schutzraum für Ältere, für Kinder, für Behinderte, für Blinde auf dem Bürgersteig nicht zu einer Spaßmeile wird, weil man dann eben auch ohne Kenntnisse der Verkehrsregeln da hin und her fahren und die Fußgänger nur noch als Slalompunkte betrachten kann. Der Fußgängerraum muss einen Schutz behalten und wenn man, weil sonst nicht zu fahren ist, dann muss das so wie in der Boxengasse bei den Formel-1-Fahrern, da dürfen die nur 80 fahren, obwohl sie 350 fahren können und das wird dann auch geahndet. Das heißt, jeder sieht, wenn das nicht grün leuchtet, der ist im unzulässigen Bereich und die Kennzeichnungspflicht gehört mit dazu. Das wäre mein Vorschlag.
Der grüne Punkt für E-Rollerfahrer. Wer ist davon begeistert? Frau Gluckert, Frau Minken.
Also es hört sich an wie eine charmante Idee. Ich hoffe, dass der Bundesrat die E-Scooter auch von den Gehwegen verbannt. Und ansonsten bin ich eben dafür, dass man sehr einfache Regelungen macht und nicht so viel Sonderregelungen. Weil das macht eben auch, das muss man ganz klar sagen, die hiesigen Geräte dann sehr teuer. Ja? Wenn die Geräte nur in Deutschland für Deutschland produziert werden können und nur für Deutschland hergestellt werden müssen, dann macht sie das nicht günstiger und schafft eben auch unseren hiesigen Unternehmen keine Vorteile, sondern Nachteile.
Grundsätzlich das Thema Höchstgeschwindigkeit. Wo sollte die Höchstgeschwindigkeit liegen für E-Scooter? Da ist ja in Europa durchaus Unterschiedliches am Tagwerk.
Also wie gesagt, der VCD sagt ja, wir hätten gern nur eine Kategorie, 12 bis 20, von mir aus auch bis 25, damit es eben in Richtung Pedelecs auch geht, die ja bis 25 km/h fahren. Und dann haben wir auch viel leichtere Kontrollmöglichkeiten. Dann weiß der Polizist oder das Ordnungsamt auch, da ist jemand auf dem Elektroroller unterwegs, der hat auf dem Gehweg nichts verloren, weil eben alle eben schneller sind, ab 12 km/h auf den Radweg gehören.
Da kann ich nur zustimmen. Es ist so, dass wir keine Regelung brauchen, wo dann ein Polizist da steht auf dem Gehweg und die Geschwindigkeitsmessung macht. Was wir brauchen, ist eine einheitliche Geschwindigkeit und meiner Meinung nach sollte die europäisch, eben wie auch im europäischen Nachbarländern, bei 25 km/h liegen. Und zwar deswegen, weil sonst die E-Scooter auch als Verkehrshindernisse für Fahrräder gelten. Ja, Fahrräder sind schneller unterwegs, die Pedelecs sowieso. Es ist immer am sichersten auf der Straße, wenn sich die Fahrzeuge oder auch die Menschen ähnlich schnell bewegen, dann passieren die wenigsten Unfälle und das wäre eben bei 25 km/h Höchstgeschwindigkeit der Fall.
Warten wir es ab. Das war unsere Sendung Kontrovers am heutigen Montag. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern, bei Annika Minken vom VCD, Daniela Gluckert, FDP und Christoph Bloss von der CDU. Und natürlich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei allen, die sich per Mail oder am Telefon gemeldet haben. Nicht jede Mail, nicht jedes Telefonat konnten wir leider in dieser Sendung unterbringen. Trotzdem vielen, vielen Dank für Ihr Engagement, fürs Zuhören. Dankt Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und eine gelungene Woche.